Die Zarten im Garten. Der Garten-Podcast von NDR Schleswig-Holstein.
Guck mal, Thomas, wenn du hier jetzt ganz dicht dran gehst, dann siehst du da noch, dass da kleine Bienchen auf unseren Objekten von heute sind.
So ist es. Und dann heißt sie auch noch Bartblume. Und dann sitzen die kleinen Bienchen an den Bärten der Bartblume und laben sich.
Ganz, ganz zart. Und das ist doch ein wunderschöner Einstieg für die Zarten im Garten. Die zweite Episode. Wer ist heute mit dabei? Wie immer, oder wie immer in Zukunft, Thomas Balzer, Gartenexperte des NDR in Schleswig-Holstein.
Ich freue mich, wie immer. Und heute auch noch mit einem ganz besonders zart beseiteten, herbstlichen Thema, was uns allen Freude bereiten wird.
Und wenn er zart sagt, dann fühle ich mich auch selber angesprochen. Mein Name ist Samir Schauke, der zweite Teil der Zarten im Garten. Der Mann, der Thomas Balzer die Fragen stellt, die Sie vielleicht auch haben. Und wir haben tatsächlich nach der ersten Folge, wo wir ja uns um den Obstbaumschnitt gekümmert haben, schon Zuschauerfragen bekommen.
Das
oder Zuhörerfragen in dem Fall. Ich war überrascht, dass das so schnell funktioniert. Freue mich aber auch ein bisschen und bin deshalb auch sehr, sehr glücklich, Thomas, dass ich sie dir jetzt weiterreichen kann. Mhm. Und zwar hat Max aus Haffkrug gefragt, du hast vom optimalen Zeitpunkt gesprochen zum Obstbaumschnitt. Woran erkennt man den?
Ja, also Kernobstschnitt, Sommerschnitt ganz einfach. Im Prinzip von Mitte August, von August bis zum Blattfall. Das ist der Zeitpunkt, wo der Baum weiß, dass er nicht mit einem starken Austrieb reagieren soll, sondern mit der Blütenknospenbildung fürs nächste Jahr. Also August, wenn schön warm ist, Sommer, kann man sich gut merken, bis zum Blattfall. Das ist der optimale Zeitpunkt, zumindest beim Kernobst für den Sommerschnitt.
Damit ist die Frage geklärt. Und tatsächlich gab es auch eine zweite Frage, die du jetzt auch wahrscheinlich ebenso flott beantwortest wie die von Max. Manu aus Idstedt hat gefragt, sie hat ihre Sträucher länger nicht geschnitten. Kann man das auch noch nach 3 oder 4 Jahren locker machen?
Auf jeden Fall, da passiert gar nichts. Wenn man vergreiste Sträucher zum Wachstum anregen möchte, sollte man das im Winterhalbjahr machen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist ein Jahr kein Ertrag und dann sind sie wieder voll da. Behaart schneiden, es passiert gar nichts.
Und damit werden jetzt dann auch alle Fragen beantwortet, die noch an die Zarten im Garten im Raum standen. Thomas, und deshalb würde ich sagen, widmen wir uns den herbstlichen Highlights.
Sehr gerne, so machen wir das.
Thomas, du hast hier in bester TV-Küchenkochmanier schon... In bester TV-Kochmanier, so sagt man das, glaube ich.
Genau.
Jede Menge arrangiert. Ich glaube, Biolek hat gesagt, ich habe da mal was vorbereitet.
Ja, genau so ist
Beschreib
es.
Mal hier dein Bouquet. Ich sehe hier ganz viel bunte Farben, schöne Pflanzen.
Richtig.
Von denen ich auf den ersten Blick sehr wenig erkenne. Wobei, ich sehe schon, da ist Knoblauch.
Na, das sieht fast so aus. Das ist Zierlauch. Aber viele Zierlauche sind auch essbar. Also wenn die Zeiten schlechter werden, einfach beherzt reinbeißen, passiert nichts. Und die Zeit fürs Zierlauch ist jetzt gekommen. Jetzt gepflanzt heißt, nächstes Jahr die Blüte bewundern. Und das gilt nicht nur für Zierlauch, sondern auch für viele andere Blumenzwiebeln, wie zum Beispiel, das ist das nächste hier, Zwiebeliris, kleine zarte Pflänzchen, die schon im Februar, März ihre zarten Blütenknospen erheben.
Okay, dann gehe ich zum nächsten über. Das ist eindeutig lilaner Spitzwegerich.
Hätte man meinen können, ist es nicht. Candelaber-Ehrenpreis, so heißt diese tolle Pflanze, 1,50 Meter hoch, während jetzt noch blüht. Toll für Insekten, wunderschön fürs Beet.
Zartes Blasslied, auf jeden Fall schön. Dann daneben ist das so ein klassischer Farn?
Ja, könnte man auch meinen, aber das ist eine Segge. Die bringt einfach Leichtigkeit und Transparenz ins Beet, gibt es in grün und gelblich und die sorgt dann einfach als unkomplizierter Begleiter zu anderen Pflanzen für ein bisschen Leuchteffekte im Beet.
Kombiniert in dem Fall beides, außen grün, in der Mitte gelb.
So,
dann gehe ich hier über zum nächsten, das hätte ich fast gesagt, ist Zitronenmelisse, aber
nennt
das ist es nicht.
Hier Neteucrium, ein Halbstrauch, der jetzt noch blüht und Insekten anlockt. Eine tolle wintergrüne Pflanze fürs Beet, die auch als Einfassungspflanze genommen wird.
So, das nächste sieht aus wie ein riesiger Busch, wo auch schon ein paar kleine Blüten rausschauen.
So ist es.
Ganz viele Knospen.
Das ist eine wunderschöne Gartenchrysantheme und in diesem Fall eine winterharte Sorte, die auch mit frostigen Temperaturen gut klarkommt.
Dann hast du hier eine große Lade mit 5 verschiedenen Pflanzen, ich glaube, die gehst du selber durch.
So ist es. Also das, was so ein bisschen nach Drahtgeflecht ausschaut, könnte man wirklich vermuten mit diesen weißlichen Blüten. Das ist die Mühlenbeckia, ein kleiner Zierstrauch, den es auch als Zimmerpflanze gibt. Es gibt Sorten, die man auch im Garten pflanzen kann. Eine Pflanze für die Unterpflanzung, gut geeignet, pflegeleicht, robust.
Mit fingernagelgroßen Blättern.
Genau, so ist es. Und das hier mit dieser kleinen blauen Blüte ist eine Campanula, eine Glockenblume. Davon gibt es auch bodendeckende Pflänzchen. die fürs Beet gut geeignet sind.
Ein sehr fester Strauch, wo relativ viel kompakt beieinander wächst, alle in die gleiche Richtung.
So also sieht's
das kann
aus.
Ich mir schon gut vorstellen. Dann haben wir hier wieder eine Gräsersorte.
Ja, das ist eine grüne Segge, auf die ich gar nicht weiter eingehe. Pflegeleicht, robust, für jeden Standort geeignet. Halbschattige, sonnige Lagen, die verträgt alles genau wie das Teil.
Ich wollte gerade sagen, das sieht aus, als würde es aus dem Kräutergarten kommen.
Genau, das ist eine bodendeckende Staude, nennt sich Steinsame. Mit kleinen blauen Blütchen. Die Blütezeit ist einfach schon fast vorbei. Jetzt sind noch ein paar Restblüten dran. Die ist pflegeleicht und robust. Und man kann sie hervorragend nehmen, wie die eben genannten Pflänzchen auch, für Schalen, für das Beet, für Balkon und Terrasse.
Und noch ein paar schöne blaue Blüten.
Mhm.
Dann gibt es etwas, was ich aber doch erkenne. Das ist Heidekraut in vielen verschiedenen Farben. Ich kann es mal beschreiben. Wir haben Gelb, wir haben Weiß und so ein zartes, ja, ist das Rosa?
Ja, so ist es. Das ist eine trikolorfarbige Besenheide. Die werden sozusagen als Steckling in einen Topf gesteckt im Frühjahr. Drei verschiedene Sorten. Und dann haben wir diesen Blattzieher-Aspekt in einer Pflanze vereint. Und das sorgt halt für Blütenhighlights, gerade in Terrassenbereichen, in Balkongefäßen und im Beet.
Richtig schick. Dann haben wir dahinter etwas, das sieht so ein bisschen aus, ja fast wie so ein... wie so eine Eichel.
Genau, das ist eine Heuchererpflanze, eine Staude, die es in vielen verschiedenen Blattfarben gibt. Die ist so ein bisschen karamellig, dann gibt es in gelben, leicht chlorotisch aussehenden Blattfarben und auch in vielen verschiedenen anderen Farben eine Blattzierstaude fürs Beet, die gerade jetzt diesen herbstlichen Aspekt ein bisschen verstärkt.
Du hast ja gerade den Topf in der Hand und drehst sie mal so ein bisschen von unten, sieht die ja super aus. Ich würde sie ja fast genau verkehrt rumpflanzen.
Ja.
Das ist ja total bunt, schön, so ja, Rhabarberfarben
fast. So ist es. Und sie wächst, wie die eben genannten, auch an fast jedem Standort. Das Einzige, was sie ein bisschen braucht, ist Dünger. Jetzt nicht allzu viel, ein paar Hornspäne ins Pflanzloch, fertig ist die Geschichte.
Und dann als letztes hast du, das kannst du einfach gleich selbst sagen.
Genau, das ist so ein Knopfpolygonum, nennt sich das, oder Knopfknöterich. Leider bei uns nicht ganz frosthart. Knöterichgewächse gibt es viel als Unkraut, als Staude, als Wasserpflanze. Und das ist eine bodendeckende Pflanze, die wir schön in Kübel setzen können. Bis zu den ersten strengen Frösten. Eine tolle Blütenstaude, jetzt mit rosafarbig, weißen, knopfartig aussehenden Blüten. Darum heißt sie auch so.
Okay, jetzt haben wir also quasi hier ganz, ganz viele Zutaten. Und damit wirst du uns jetzt was Schönes kreieren.
So machen wir das auf jeden Fall.
Zutaten haben wir gesammelt. Ich sehe schon, du hast hier neben dem Tisch auch noch einen kleinen Topf bereitgestellt, wo wir schon ganz tolle Erde drin haben.
Richtig.
Und jetzt hast du noch so einen schönen Korb,
ja,
wo wir jetzt wahrscheinlich alles gemeinsam reinbasteln werden.
Wir machen jetzt so ein schönes Herbstarrangement fertig. Dies hier ist ein Pflanzgefäß. Unten sind Löcher in der Folie drin, die sich auf diesem, ja, oder die eingebunden ist sozusagen in diesen Korb aus Holz. Und da packe ich jetzt erstmal ein bisschen Pflanzerde rein. Pflanzerde ist ja ganz wichtig. Wir haben hier so eine locker fluffige, man nennt das strukturstabile Erde, die pufferungsfähig ist, die nicht vernässt und einfach gut ist fürs Pflanzenwachstum. Und die fülle ich jetzt erstmal hier ein, bevor es dann zum Pflanzen weitergeht.
Das ist der Klassiker, die kenne ich von dir schon von anderen Bepflanzungen. Immer dieses schön lockere, man sieht es, es rieselt quasi rein. Es ist nicht so, dass es eine nasse, feste Erde ist, sondern alles ganz locker, fluffig.
Genau. Und
da können wir dann super gleich alles reinpflanzen.
Die ist auch leicht aufgedüngt, sodass die Pflanzen was zu futtern haben und wachsen werden. Übrigens, jetzt kommt schon das erste Wichtigste. Wir pflanzen jetzt ein bisschen in der Lasagne-Technik. Hört sich spannend an. Ist es auch, denn wir wollen jetzt auch
was... Ich habe wahrscheinlich zu viel vom Kochen geredet.
Genau.
Deshalb fängst du jetzt mit sowas an.
Ich kriege auch schon langsam wieder Hunger. Und in dieses Pflanzgefäß kommen jetzt erstmal ein paar Blumenzwiebeln. Das sind diese Zwiebel-Iris. Das heißt, wenn die Pflanzen, die wir gleich oben draufsetzen, verblüht sind, blühen im nächsten Frühjahr diese kleinen blauen Zwiebel-Iris.
Das heißt, der Nachfolger wartet dann schon in der unteren Schicht.
Genau, so ist es. Und da setzen wir jetzt in den Randbereich im Abstand von 15 cm so 5, 6... ja, Zwiebelchen in den Boden.
Die drückst du so leicht an.
Richtig. Übrigens, die Zwiebeln werden etwa so doppelt bis dreifach so tief ins Substrat gesetzt oder auch ins Beet, wie die Zwiebel hoch ist. So ist es richtig.
Okay. Doppelt und, so.
Ja, und jetzt füllen wir dies ja mit Erde gleich auf. Das kommt so ungefähr hin.
So.
So, und jetzt
aber
kommt
das
die
Knoblauch
nächste.
Noch.
Genau, davon nehmen wir noch so zwei Zierlauche.
Ja.
Sonst wird es zu viel. Die kommen in die Mitte. Genau. Ah, sieht perfekt aus.
Übrigens,
keine Angst haben, auch so wie jetzt ist genau richtig. Es wird oftmals geschrieben, dass die Spitze nach oben zeigen soll bei Zwiebelgewächsen.
Ist das so?
Völlig wurscht. Die wachsen sich immer dem Licht entgegen nach oben zurecht. Und ob die jetzt schief drin liegen oder nicht, ist völlig wurscht.
Okay, und ich merke jetzt hier vom Rand aus haben wir ja noch, ja, meinen kleinen Finger. Das sind die 5 cm, die du etwa gesagt hast.
Genau.
Platz. Und jetzt füllen wir das mit Erde auf.
Jetzt kommt die nächste Lasagne-Schicht sozusagen. Und
ja,
jetzt wird das Lauch genau aufgepeppt, genauer gesagt aufgefüllt.
Es bleibt und, nach wie vor, also hier ist noch kein Gepresse im Pflanzgefäß.
Überhaupt nicht. Ast,
den nehmen wir mal noch raus.
Ja, kurz. Die sind manchmal so ein bisschen grob strukturiert, die Rinden, und dann ist es gut. Und jetzt kommt erstmal eine Pflanze in den Hintergrund. Und dafür nehmen wir so eine Heidel.
Okay, die holen wir aus dem Topf raus.
Genau. Und jetzt passiert auch gar nicht viel, außer dass sie in den Randbereich reingestellt wird. Das Ganze wird ja mit Erde noch weiter aufgefüllt. Wir kratzen jetzt ein bisschen Erde zur Seite.
Das heißt, man sieht auch so ein bisschen fast schon die
Zwiebelchen.
Genau.
Aber das macht nichts. Sie wachsen sich durch die Pflanze später hoch. Und bevor wir jetzt alles auffüllen, kommt die nächste Pflanze noch davor. Für so einen Topf, der etwa vom Durchmesser her so 20, 30 Zentimeter hat, reichen 3 Pflanzen vollkommen aus. Jetzt also kommt die nächste
Topf Pflanze. Der Topf ist etwa so groß, ich würde mal sagen, wie ein Fußball im Durchmesser.
So ist das. Und so. Die nächste Pflanze, die jetzt so ein bisschen Struktur reinbringen soll, ist die Segge.
Die Säge,
ist da schon eine Schnecke drauf, Säge.
Die werfe ich jetzt erstmal raus.
Ja, Schnecken, die gibst du immer gern deinen Nachbarn, das kennt man von dir. So, und jetzt kommt die Säge.
Der Ball zerteilt Schnecken mit dem Nachbarn.
Ist doch gut. Vielleicht schmecken die ja auch ganz gut, ich kann mir das nicht vorstellen.
Escargot, wie der Franzose. Wir bekommen heute vom Kochthema nicht weg.
Ach, traumhaft, das wäre das nächste Thema.
Die Knoblauch haben wir auch schon da.
Perfekt, es riecht auch schon ein bisschen Knoblauch ähnlich. So, jetzt ist die Säge da und jetzt brauchen wir noch eine Pflanze. Die so ein bisschen,
wir haben jetzt schon viel Farbe im Topf.
Genau, und jetzt suchen wir uns noch eine Pflanze raus, die so ein bisschen nach unten wächst, als Bodendecker. Und dafür nehmen wir jetzt diese wirklich schön aussehende Drahtgeflechtpflanze namens Mühlenbeckia. Mhm. Die drücken wir jetzt
vorne. Die hatten wir gerade schon beschrieben, rein. Das ist die mit den fingernägelgroßen Blättern. Die wird jetzt so ein bisschen daneben gekuschelt,
richtig,
sodass eigentlich noch alles nebeneinander spielt, aber es wird sich über kurz oder lang miteinander verwachsen.
Quasi. So ist das. Und jetzt könntest du bitte ein bisschen so alles zur Seite drücken und ja, ich fülle das Ganze mal mit Pflanzerde.
So, jetzt auf. Haben wir hier quasi im Dreieck dazwischen ein bisschen Platz, den Thomas jetzt hier auffüllt. Ja, ganz ja. Dezent. Ein bisschen mit den Fingern nachstechen. Nicht richtig. Zu fest.
Ja, nicht einbetonieren das genau. Ganze. Und dann wird zum Schluss das Ganze natürlich angegossen. So,
ja. Jetzt hier ist jetzt aber noch Platz, hier bei der Säge, zwischen Säge und Heide. Kraut das noch ein bisschen mal.
Genau, also das Ganze nicht zu sehr fest stampfen, ein paar Mal zurecht klopfen
ja.
Und fertig ist das Pflanzgefäß. Und wenn wir das jetzt so betrachten, sieht das farbig gut aus. Es ist aber nicht zu viel Farbe drin. Darum ist es gut, wenn wir eine prachtfärbende Pflanze drin haben, 2 immergrüne Pflanzen darunter zu setzen. Das sind 3 Pflanzen mit ein bisschen Erde in diesem Gefäß. Reiner Pflanzwert etwa 10 Euro inklusive Erde. Und das hält jetzt bis zum nächsten Frühjahr.
Und das ist auch ein schönes Farbspiel, also weil die Säge bringt auch ein bisschen Farbe mit rein. Das ist wirklich eine nette Kombination. Kann man super sich direkt neben die Haustür stellen.
Genau.
Auf den Treppenabsatz, zack, kleiner bunter Herbstfleck.
So ist das. Und die eben genannten Pflanzen kann man alle individuell miteinander kombinieren. Das sieht schick aus, ohne farblich zu überfrachtet zu wirken. Und so einfach kann man den Herbst ins Beet oder in den Kübel zaubern.
Auch ein perfektes Geschenk, wenn man im Herbst irgendwo eingeladen ist.
Genau.
Pflanzen kann man immer verschenken, machen Freude.
Richtig.
Das ist ja jetzt relativ fix gewesen.
So ist das.
Hast du noch eine andere Alternative, noch ein anderes schönes Herbst-Highlight?
Auf jeden Fall. Wir wollen jetzt noch mal was ins Beet reinbringen. Das war jetzt die Variante für den Terrassen- und Kübelpflanzengärtner. Mhm. Und wir nehmen
oder auch
jetzt,
für den Balkon.
Genau, diese Veronicastrum-Pflanze, so heißt die botanisch, also dieser Candelaber-Ehrenpreis. Und das glaubt man jetzt nicht, ist eine Pflanze, die bis zu 1,50 Meter hoch werden kann.
Das kann ich mir tatsächlich noch nicht vorstellen. Was ich schon mal sehe, es ist keine Erde, wo sie drin ist, sondern so leichter Rindenmulch.
Genau, aber damit ist die Pflanze oben nur abgestreut, dass kein Unkraut durch den Topf wächst. Jetzt nehmen wir uns da nochmal den Spaten mit und noch eine zweite Pflanze.
Ja.
Für den Hintergrund, die pflanzen wir nämlich hier vorne ins Beet hinein.
Da sind wir wieder an dem wunderschönen Steinbeet von Herrn Balzer, was man vielleicht auch von den Gartenkräutern kennt.
Genau.
Da hat er sich so einen schönen Steingarten aufgeschüttet mit einem leichten Sandwall, abgegrenzt von Steinen. Und ich habe gelernt, durch die Steine auf beiden Seiten haben wir so einen leichten Schutz vor Schädlingen. Genau. Schnecken gehen nicht darüber zum Beispiel. Das heißt, da ist der Nachbargarten zu der Seite ist sicher.
So ist das. Und jetzt müssen wir bei der Beetgestaltung darauf achten, dass die hohen Pflanzen in den Hintergrund kommen und die niedrigeren davor. In diesem Fall steht ja auch schon ein bisschen was, was ganz wichtig ist und jetzt auch Leichtigkeit und auch Transparenz ins Beet reinbringt. Das sind die Ziergräser, wie das Lampenputzergras und das japanische Blutgras, so heißt das. Ein Gras, was rötlich verfärbt ist, darum auch Blutgras. Ein tolles wintergrünes Gras, was auch relativ frosthart ist, bei strengen Winterfrosten ein bisschen abgedeckt werden muss, abgemulcht wird mit Laub zum Beispiel. Und da kommt jetzt in den Hintergrund diese Veronika.
Recht martialischer Name für so eine nette.
Absolut.
Und das macht man, ich kann das mal erklären, das ist das klassische Konzertphänomen. Wenn sich die Großen nach vorne stellen, sieht man die Kleinen hinten nicht. Und hier ist es genau andersrum. Wir wollen auf die Bühne gucken und deshalb kommen die Großen nach hinten.
So ist es. Und bei den Pflanzen ist es wie bei den Menschen. Es gibt Dominante und die etwas filigraneren, die mehr betüdelt werden möchten.
Die Zarten. Die Zarten im Garten.
Und darum widmen wir uns jetzt mehr den zarten und trotzdem etwas höher werdenden Pflanzen. Und die setzen wir jetzt in den Hintergrund.
Magst du da hinten einfach mal eine Pflanzprobe ausheben? Ich tänzel mich mal hier kurz durch am Blutgras vorbei.
Genau, ich hole schon mal die Pflanzerde, bin sofort wieder da.
Mache ich dir ein rechteckiges Loch hier rein?
Hier, da ist es genau gut, wo du jetzt stehst. Und im Prinzip sollte das Pflanzloch doppelt so groß sein wie der Ballen der Pflanze.
Grabe mal.
Oh, ja.
Doppelt so groß wie der Ballen der Pflanze. Oh, du hast hier schön lockeren Boden, das muss man sagen.
Das ist schöner, reifer Kompostboden mit Mutterboden gemischt.
Aber hier stoße ich auf einen Stein, das hat man, glaube ich, gehört. Ja. So, ist das groß genug? Oder soll ich noch ein bisschen tiefer? Perfekt.
Nö, so reicht das eigentlich.
Es ist schön locker, das merke ich. Da kann man perfekt alles reinpflanzen.
Stimmt. Ich mache noch ein bisschen Pflanzerde rein. Die ist auch leicht aufgedünnt mit Hornspänen. Und dann setze ich da, warte mal, da ist noch so ein Efeutrieb mit drin, die Pflanze rein. So, und jetzt können wir das Ganze einfach wieder
zumachen,
auffüllen.
Das ist toll. Also ich kenne das aus dem Garten von meiner Mutter, da ist die Erde nicht halb so locker.
Okay.
Also da muss man immer erst den Boden sprengen, bevor man was reinsetzen kann. Und hier ist das ja top.
Das funktioniert wirklich richtig gut. Und der ist wirklich auch im Laufe der Zeit durch Kompostgaren immer mehr aufgepeppt worden. Und das merkt man halt jetzt.
Definitiv.
Gleich wird noch angegossen.
Ja.
Das ist wichtig. Und jetzt haben wir schon mal für hinten die hohe Pflanze.
Und die kommt auch nach hinten, die wir jetzt noch haben. Ne? Die haben wir noch gar nicht vorgestellt.
Richtig, das ist
auch eine wunderschöne Pflanze, die, ich würde mal sagen, jetzt bummelig 60, 70 Zentimeter hoch ist. Ein Strauch ist das mit einer tollen Farbe. Was ist das? Beschreib das mal.
Ein Halbstrauch und der blüht blau. Jetzt blühende Pflanzen zu finden, ist ganz schwer. Und das ist die sogenannte Bartblume. Ich halte sie dir mal vor die Nase.
Jetzt würde ich gar nicht sagen, dass das blau ist, sondern...
Die duftet auch noch, wenn man die Blätter ein bisschen reibt.
Ich würde sogar, also ich finde mich die Farbe so schön, weil es ist eher so ein Lila.
Genau, und so das ist
ein wunderschönes Lila und sie riecht auch gut, ja.
Der wertvollsten Spätblüher, die es jetzt noch gibt. Wichtig ist, die Pflanze ist nicht immer ausreichend frosthart.
Mhm.
Das heißt, die Pflanzen sind tief genug weg und sie muss vielleicht auch im Winter ein wenig abgedeckt werden mit Laub. Sie treibt dann aus der Basis immer wieder durch. Darum auch Halbstrauch. Sie friert oberirdisch ein bisschen zurück, treibt aber aus den hier unten liegenden Knospenaugen immer wieder durch. Und darum ist es einfach eine ganz, ganz wertvolle Pflanze. Sie blüht sehr spät, lockt Bienen, Hummeln, Insekten an.
Sehr schön, das machen wir auch besonders. Und sieht
optisch traumhaft schön aus.
Definitiv, ich finde, das ist jetzt schon richtig. Und ich wette, wir pflanzen die da hinten hin.
Genau, die kommt hier vorne so dazwischen.
Das heißt, ich mache hier das Loch
rein. Genau, da einfach das Loch.
Das heißt, ein bisschen was von dem vorhandenen Grün muss weg.
So ist es.
Wie tief wird die gemacht?
Etwa so tief, wie der Ballen hoch ist. Das heißt, etwa so ein Spatenblatt hoch.
Was ist das, 25 Zentimeter?
Genau, das kommt
hier. Oh, aber guck mal, hier lässt sich das gut rausstechen. Warte mal, ich mache mal einen Stich.
So. Perfekt. Man muss dazu sagen, da ist diese etwas fiese Nessel als Bodendecker hier im Beet. Eine bodendeckende Pflanze, die sich gerne breit macht, die muss jetzt ein bisschen
rausgezogen werden. Darunter ist wieder toller Boden.
Genau, aber relativ trocken. Also man merkt schon, dass es kaum Feuchtigkeit, kaum Regen
in der Ecke gegeben hier hat.
Genau.
Nehmen wir mal ein bisschen was raus.
Ja. Noch vollkommen mehr? Ausreichend, das reicht. Übrigens ist das eine Pflanze, die sonnig stehen sollte, sich auf lockeren Böden optimal entwickelt. Schwere Böden mag sie nicht ganz so gerne, von daher ist es optimal.
Ist das hier mit dem sonnig gut geregelt? Weil sie steht ja hier unterm Baum, neben der Hecke.
Total, aber der Flieder wird jetzt noch stärker zurückgeschnitten. Hier steht die Nachmittagssonne voll drauf. Das glaubt man gar nicht, ist aber so.
Kann man momentan nicht nachvollziehen,
hast genau. du recht. Und je sonniger sie steht, umso mehr Blütenknospen macht sie auch.
Und er füllt wieder auf aus diesem kleinen magischen Eimer.
Genau, da kommt jetzt wieder Pflanzerde ein bisschen dazu. Unkraut pule ich bei der Gelegenheit auch nochmal aus dem Boden raus. Spontanvegetation nennt man das.
Ja. Spontanvegetation, das ist ein schöner Begriff.
Die wollen wir hier nicht dulden. Und schon ist es fertig. Gleich gibt es da nochmal einen Schauer aus der Gießkanne. Und neben den vielen Spätfärbern, die wir jetzt noch haben, ist der Aspekt der Blüte im September ganz wichtig. Und zusammen mit diesen Gräsern, mit ihren roten Ähren, sieht das einfach ganz
fantastisch aus. Wollte ich gerade sagen, hast du jetzt wirklich, im Prinzip ist jetzt das japanische Blutgras umfasst von einem violetten und von einem rosanen Strauch. Das sieht richtig schick aus.
Stimmt. Und wenn wir jetzt unser Beet aufpeppen möchten oder unsere Kästen, dann sollten wir entweder was nehmen im schönen Fruchtbehang. Zieräpfel sind im Garten auch was ganz Feines. Mhm. Oder wir nehmen Pflanzen, die tolle Blattfarben annehmen. Wir haben eben über die Heucheras gesprochen, über das Blutehrengras. Und wir nehmen Pflanzen nach Möglichkeit, die jetzt noch blühen. So viel gibt es davon gar nicht mehr.
Exakt.
Herbstastern zum Beispiel gibt es. Lampenputzergräser. Diese eben genannte Bartblume gehört dazu. Und das sind einfach Pflanzen, die jetzt im Beet toll aussehen. Übrigens auch noch ein Tipp. Die Fetthenne.
Die Fetthenne.
Ein richtig gemeiner Name. Auch ein wertvoller und schöner Spätblüher. Hier sehen wir es. Rote Farbe zum Beispiel, der lockt jetzt noch mal ganz viele Bienen und Hummeln an. Eine Pflanze, die bis zu den ersten strengen Frösten ganz traumhaft schön aussieht. Und die steht in diesem Fall hier im Beet neben einer Staudenclematis. Mhm. Das ist diese hier. Eine Clematis, eine Waldrebe, genau, die nicht rankt, sondern staudig wächst und eben sehr spät blüht und auch noch eine ganz wichtige Insektenfutterpflanze ist. Im Hintergrund
blüht nochmal,
genau, auch die Katzenminze übrigens nochmal ein wenig.
Bienchen nochmal rangehen, das ist ja ganz wichtig, das wollen wir heutzutage immer machen. Immer schön insektenfreundlich bis in den Spätherbst hinein,
so
das
ist toll. Und dann als Geheimtipp zum Schluss nochmal eine Pflanze, die wir hier sehen.
Thomas, willst du den Geheimtipp wirklich sagen?
Ja, ist egal.
Echt jetzt?
Gibt es beim Staudengärtner das Vertrauen zu kaufen?
Also das bleibt jetzt unter uns. Also
das ist so. Und das ist die Gaura oder auch Prachtkerze genannt auf Deutsch. Eine mittelhohe Staude, so bis zu, ja, je nach Standort. In diesem Fall wird sie hier 50, 60, 70 Zentimeter hoch. Eine Pflanze mit weißen Blüten, die ganz lange bis in den Herbst hinein blüht. Und das kann man hier auch ganz gut erkennen. So weißliche, schöne Blüten, die auch wunderbar harmoniert mit dem Blau der Staudenklimatis und mit dem Rot der Fetthenne.
Aber nicht dem Nachbarn verraten, weil das Bett unser Geheimtipp
ist. So ist das.
Damit können Sie in Ihrem Garten noch mal punkten. Also.
Ja, und das waren jetzt die herbstlichen, zarten, beseelten Pflanzen, die Pep in jedes Beet zaubern.
Absolut schön, Thomas. Ich merke schon, du hast uns jetzt viele Alternativen aufgezeigt, von weiß über lila bis blassblau bis rot. Der Garten kann auch im Herbst noch eine tolle Farbe haben. Und dafür fasst uns jetzt einfach das Wichtigste für die herbstlichen Highlights, wie gewohnt, nochmal zusammen.
Das Wichtigste kompakt.
Immer dafür sorgen, dass wir Pflanzen haben, die blattfärbend sind oder bestimmte Blatttexturen in den Vordergrund heben. Heucherer, eben schon angesprochen, gehört dazu. Zweitens, Pflanzen nehmen, die Früchte tragen und dadurch besonders überzeugen. Zierquitten, Zieräpfel gehören dazu. Oder drittens, einfach Pflanzen verwenden, die jetzt mit ihrer späten Blüte überzeugen und den Insekten noch Futter und Nahrung bieten, wie die Gaura oder auch die Fetthenne, die Staudenklimatis. Das sind Pflanzen, die einfach jetzt auch noch überzeugen.
Und der kleine Tipp, den du vorhin auch abgelassen hast, ruhig meine Zwiebel schon unten runterpacken.
Genau, die Lasagne-Zwiebeln. Nicht vergessen, jetzt schon ans Morgen denken und den Frühjahrszauber jetzt berücksichtigen.
Thomas, ich glaube, du hast wieder mal mit deiner zarten, einfühlsamen Art bunte Flecken im Garten gesetzt.
Das ist so. Die Pflanzen freuen sich und die Bienen erst recht. Und das ist einfach schön und lässt mein Gärtnerherz aufgehen.
Absolut. Und das Schönste ist, was ich jetzt finde, die Zarten im Garten kommen wieder. Die nächste Episode. Du hast uns schon wieder ein tolles Thema rausgesucht.
Wir wollen uns mit der Apfelernte beschäftigen und vor allen Dingen mit der Lagerung der Äpfel. Ein ganz interessantes und spannendes Thema.
Und wenn Sie schon Fragen dazu haben oder noch Fragen zu den herbstlichen Highlights, die Thomas heute vorgestellt hat, wie gesagt, das können Sie uns immer stellen über die kostenlose NDR Schleswig-Holstein-App, dann können Sie Ihre Fragen stellen an die Zarten im Garten, den Garten-Podcast des NDR Schleswig-Holstein.
Ich sage vielen Dank und ich freue mich unglaublich aufs nächste Mal.
Ich mich auch. Äpfel, da werde ich zuschlagen.
Traumhaft. Danke.
Die Zarten im Garten. Der Gartenpodcast von NDR Schleswig-Holstein.